Vor ungefähr 30 Jahren ist ein Spiel rausgekommen, das eigentlich nur ein Ziel im Sinn hatte, nämlich die Faszination von Insektensammeln an die junge Generation weiterzutragen, die damals überhaupt nicht mehr das so machen konnte, weil damals Tokio mehr und mehr zugebaut wurde. Und was der gute Mann, der Satoshi Tajiri, noch nicht wusste, ist, was er damit losgetreten hat, nämlich die bis heute erfolgreichste Franchise-Marke der Welt. Und zwar Pokémon. Jedes Mal, wenn ein neues Pokémon erscheint, aber auch lustigerweise Pokémon-ähnliche Spiele, dann brennt die Bude. Und deswegen ist natürlich die Frage da, warum? Was macht dieses Spielprinzip, wie im Fall jetzt auch von Animodus angekündigt wurde, so interessant, dass die Leute wahnsinnig werden, wenn ein neues Pokémon oder eben ein Pokémon-like angekündigt wurde. Und um diese Frage soll es in diesem Slot gehen. Dafür habe ich mir drei wunderbare Gäste eingeladen. Zum einen haben wir hier die liebe Yuki. Yuki, wo kann man dich finden?
Genau, ich bin Moderatorin, Content-Creatorin, unter anderem bei Togo GG. Das ist ein Gaming-Format für Kinder. Da machen wir Let's Plays, aber auch Erklärvideos, News-Videos zu Titeln, die für unsere Zielgruppe interessant sind. Und dadurch natürlich auch ganz, ganz viel zu Pokémon, weil natürlich unsere Zielgruppe ja auch ein sehr großer Fan von diesem Franchise ist. Genau wie ich.
Dann haben wir zu meiner Linken noch die wunderbare Julina.
Ich bin Psychologin, also Julina, im Internet bekannt als Jolly the Psych auch. Bin Psychologin und mache aber auch einen Anime-Podcast mit Wirt von den Rocket Teens. Und genau, da reden wir über alle möglichen Anime. Guckt man auch nicht so oft, aber ja. Das hat uns beide irgendwie begleitet, seit wir klein sind auch. Von daher.
Ja, und die Runde voll macht die wunderbare Miki, die ja auf letztes Jahr schon reichlich vertreten war. Wo finden wir dich?
Also, perfekte Überleitung, weil sie gerade Anime angesprochen hat. Ich bin für die Anime-Themen auf Gamefo zuständig. Genau, als Journalistin, Redakteurin. Genau, für alle Anime-Spiele und Anime-Likes, alles, was unter dem Thema Anime fällt.
Ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt rein. Und vor allem ist natürlich die Frage, wie ist unser Kontakt zu Pokémon und überhaupt zu diesem ganzen Spielprinzip? Iki, was macht es für dich so faszinierend bis heute?
Tatsächlich war Pokémon das erste Game, was mich so auch in diese Welt des Gamings reingebracht hat. Ich habe Pokémon als erstes Game mit 3 Jahren bekommen. Ich habe mit zum 3. Geburtstag den Game Boy Color bekommen, zusammen mit der gelben Edition. Und weiß noch, dass ich direkt reingestartet bin und damals auch voll happy war. Ich meine, mit 3 ist man nicht so alt, würde ich jetzt behaupten. Und das Spielprinzip war total zugänglich damals für mich. Und irgendwie bin ich dann voll daran kleben geblieben, habe auch den Anime von Pokémon gesucht und habe mir alle möglichen Merchandise-Sachen und so dazu geholt. Und ich fand irgendwie immer toll dieses Spielprinzip an sich mit den Arena-Kämpfen, dass es schon damals als Kind mich so begleitet hat und dass es irgendwie bis heute so ein bisschen auch erhalten geblieben ist.
Ist es bei euch ähnlich, dass es vor allem so das Spielprinzip ist oder?
Also für mich war es so, dass, also ich hatte es auch seit, also es war mein erstes Spiel, was ich gespielt habe, damals auch mit dem normalen Gameboy und der blauen Edition und natürlich war es irgendwie faszinierend, weil für mich auch das erste Mal so war, mit der Gaming-Welt so richtig Kontakt zu kommen und die ganzen Möglichkeiten, die man hat und ich weiß noch, ich habe mich mit meinem Bruder dann gestritten, weil er dann auch Unikus spielen wollte, hatte das falsche Starter-Pokémon genommen, ich war halt Shiggy, Team Shiggy und er hat dann Glumanda genommen, ja, Glumanda ist auch cool, aber naja. das war dann wirklich cool. Das hat sich, glaube ich, für mich das Rubin weitergezogen, dass ich Pokémon gespielt habe. Aber dann hat es für mich leider irgendwann einen Reiz besitzt.
Aber das Spielprinzip an sich hat ja nicht den Reiz verloren, oder? Ich weiß nämlich, Miki, dass es bei dir ähnlich ist, wie bei ihr lustigerweise.
Nicht so geil.
Bei mir übrigens auch. Es ist bei vielen, die früher Pokémon gespielt haben, tatsächlich so, dass so der Reiz irgendwann nachgelassen hat, aber diese Faszination für diese Art von Spielen ja nicht. Was würdest du denn sagen, was dich daran immer noch so grundsätzlich fasziniert?
Also vorab würde ich sagen, dass Pokémon mich immer so interessiert hat, weil als kleines Kind willst du auf Abenteuer gehen und brauchst dann noch dein eigenes Tierteam, sage ich jetzt mal, weil als Kind verstehst du ja am Anfang noch gar nicht, oh, das sind Pokémon, das sind einfach süße kleine Monster, da hast du Taube, Tabooka, Taubsi und für alle. Und dann auf ein Abenteuer zu gehen, alleine durch die Welt zu reisen, das war so für mich der Anreiz. Und dann kam halt erst das mit dem Sammeln und das Spielprinzip, aber einfach als kleines Kind in die Welt zu gehen, Monster gegeneinander kämpfen zu lassen, das war halt das Coole dran. Und bis jetzt finde ich halt immer noch dieses in die Welt ziehen, Abenteuer, Dinge erleben halt sehr nice. Aber ich muss auch mich Giolina anschließen, dass seit Black and White 2 mich Pokémon nicht mehr so wirklich gepackt hat von der Geschichte her. Ich weiß, dass es einige Pokémon-Spiele danach gab, die eine sehr schöne Geschichte erzählt haben, aber da mangelte das mir dann einfach an der Grafik und an der Technik.
Du hast mir doch auch erzählt, dass gerade hier die neuesten Kamisen Kupo eine richtig coole Geschichtsauflösung eigentlich haben, um zu
gehen. Ja, genau. Aber das habe ich halt erst von einem Kollegen erfahren und da muss man halt schon ein bisschen länger spielen, damit so die Plot-Twists und so kommen. Und wenn man so alt ist, hat man vielleicht nicht so viel Zeit.
Das stimmt total. Hast du denn, Yuki, hast du denn auch etwas, was dich an dem Spielgenre besonders reizt?
Was ich jetzt zum Beispiel auch am Beispiel Pokémon, was dann ja auch die Pokémon-Likes dann so betrifft, also Pokémon-ähnliche Games, ist, dass ich finde, man kann selbst so ein bisschen entscheiden, was für einen der Fokus ist. Also früher bei den Spielen war das ja einfach bei Pokémon, okay, entweder I wanna be the very best oder gotta catch them all. Also entweder ich will hier möglichst krass leveln, gutes Team, die Arena-Kämpfe machen oder den Pokédex voll bekommen. Und das fand ich dann früher schon in der Schule ganz cool, dass so ein paar meiner Freundinnen voll darauf waren, okay, ich will den nationalen Pokédex voll machen. Und für mich war das immer so, nee, ich will auf jeden Fall die beste, die Pokémon-Liga möglichst krass irgendwie durchbekommen. Und das ist ja auch das, was jetzt in Karmesin und Kupo auch nochmal ein bisschen ausgebaut wurde. Ich finde, nicht gut genug, da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Aber in Karmesin und Kupo haben wir es ja auch das erste Mal, dass wir wirklich drei verschiedene Storypfade haben, die wir auch in unserer eigenen Reihenfolge irgendwie machen können. Und das ist so das, was ich sehr gerne mag an diesem Spielprinzip, dass du selbst die Storyline dir ein bisschen aussuchen kannst, was dein Ziel ist, plus das eben mit deinem eigens zusammengestellten Team.
Wollen wir nochmal so ein bisschen aufs Spielprinzip irgendwie kommen. Ich muss sagen, was halt irgendwie auch bei Pokémon Likes jetzt auch grundsätzlich oder was halt das Coole ist, dass du halt einerseits diesen Punkt entdecken hast. Ne? Man hat irgendwie eine offene Welt, man hat viele Pokémon, die man entdecken kann, viele Monster. Und dass das natürlich damit einhergeht, dass sich das Gameplay auch so leicht variiert, sag ich jetzt mal. Ne? Man hat irgendwie, die haben alle verschiedene Fähigkeiten, die haben verschiedene Stärken, die können sich dann entwickeln. Man ist neugierig, okay, wo führt das hin, was gibt's da noch? Das war, glaube ich, oder ist so ein bisschen so das, was für mich aber das Spielprinzip so reizvoll gemacht hat, dass man einfach entdecken kann. Man kann so viele verschiedene Kombinationen und Monster letztendlich wie finden. Und das hat sich auch vielleicht auch so teilweise so ein bisschen abgenutzt, weil die Monster an sich auch nicht mehr so interessant war.
Was übrigens auch nicht gerade verwunderlich ist, weil ich habe es extra nochmal nachgeguckt, es gibt mittlerweile, ich glaube, 1025 Pokémon. Und wenn man mal überlegt, dass man in der ersten Edition 151 hatte, wo man sich ja eigentlich noch ganz gut die alle merken konnte, ist ja nicht so verwunderlich, dass man dann irgendwann aussteigt. Vor allem, wenn man dann so, was war es, einen Schlüsselanhänger irgendwann als Pokémon nur noch hat oder erst das dann, ja.
Oder Motorräder.
Da kann ich dann irgendwie auch jeden verstehen, der sagt, ja, okay, da bin ich ein bisschen raus. Ich würde aber sogar sagen, dass gerade so bei den Anfangs-Pokémon-Teilen das ja auch echt noch diese Zeit war, wo man es halt wirklich auch draus mit dem Gameboy gespielt hat. Mittlerweile ist ja auch ein Konsolenspiel und wir dürfen ja nicht vergessen, Pokémon ist ja im Kern immer noch ein Rollenspiel, ein JRPG. Und das Interessante ist, dass jetzt ja auf Pokémon Legenden ZA das mehr in Fokus rücken. Deswegen bin ich persönlich sehr gespannt darauf, weil sie halt auch wirklich Quests etc. einbauen wollen. Habt ihr das ein bisschen mitverfolgt, dass sie da vieles von den Sachen, die wir jetzt auch gerade gesagt haben, die wir mittlerweile nicht mehr so mögen, verbessern wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte hier, wie einige andere, wahrscheinlich auch die Möglichkeit, das ja auch hier zu testen, auch auf der Gamescom. Und ich war da sehr gespannt, weil ja eben bei Legenden ZA so groß angekündigt wurde, okay, wir haben da jetzt neue Features, ein paar neue Innovationen. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen krasser sein können, aber
ja.
Ich finde so prinzipiell haben wir zum Beispiel diesen ZA Royal Modus, was so ein bisschen so ein Battle Royal Modus ist. Du kommst in eine Kampfzone, musst so viele Trainer wie möglich besiegen. Du hast die Möglichkeit sogar, weil sonst war es ja immer so in den Games, Trainer haben dich gesehen, die hatten auf einmal ein Ausrufezeichen über den Kopf, wollten mit dir kämpfen. Und in dem neuen Modus hast du tatsächlich auch die Möglichkeit, dich anzuschleichen, so Angriffe aus dem Hinterhalt zu machen, wodurch du dann auch so einen Volltreffer landen kannst. Das heißt, da sind schon auch so Sachen, die geändert wurden. Und du hast auch, das gab es in der Demo so zum Thema Mega-Entwicklung, so fast so ein bisschen wie so einen kleinen Boss-Fight, wie man das ja eigentlich aus Pyroid auch schon so ein bisschen kannte. Also ich finde schon, dass da jetzt in Legenden ZA neue Features vorgestellt wurden, auf die ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, wie es dann in dem Hauptgame aussehen wird.
da würde ich gern auch noch was sagen. Und zwar, ich finde es super, dass Pokémon jetzt so ein bisschen mehr in eine neue Richtung geht. Aber ich finde es auch schade, dass es ein bisschen, wenn man es so sagen kann, etwas lang gedauert hat. Weil die Dinge, die jetzt Pokémon ZA hat, das hat jetzt Digimon schon Ewigkeiten drin gehabt. Sogar Monster Hunter Stories hatte so einige Elemente drin. Und davon gibt es nur 2 Spiele. Und es ist dann halt so ein bisschen, okay, alles kommt ja so von Pokémon. Pokémon war ja der Ursprung, aber das halt sie so lange gebraucht haben, ihr eigenes Konzept halt so weiterzuentwickeln, ist ein bisschen schade. Und deswegen ist es halt bei mir auch bei Pokémon so ein bisschen abgeflaut über die Zeit.
Da sagst du es aber gerade. Aber was hat für dich gerade in Monster Hunter Stories 1 und 2 oder eben das Digimon, was hat das für dich, was besser macht als ein Pokémon? Oder was findest du daran, was zieht dich da ebenso rein?
Also ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Ich bin eher so jemand, der gern sehr viel Wert auf Narrative legt. Und natürlich ist nicht jedes Digimon-Game so ein 10-out-of-10-Story. Aber es hat immer eine sehr solide JRPG-Story. Und bei Pokémon ist es, soweit ich weiß, ich habe natürlich nicht alle gespielt, seit fast immer das Gleiche. So, hey, du hast deine Arena-Leiter, du machst die durch, dann hast du die Elite, dann machst du die durch. Ab und zu gibt's halt sehr interessante Nebengeschichten, wie N aus Schwarz und Weiß, also Black and White 1 und 2. Das war dann sehr interessant. Aber das fehlt mir halt so ein bisschen, dass da eine Konsistenz ist, dass wir immer sehr interessante Geschichten haben, wie Karmesin und Purpur. Hat ja auch eine sehr interessante Geschichte. Aber das ist halt dann auch etwas, das ein bisschen spät kommt. Wenn man bedenkt, dass Digimon auch schon sehr lange so richtig gute Geschichten erzählen kann. Und Pokémon jetzt erst mit Karmesin und Purpur und Schwarz und Weiß halt einige gute Geschichten erzählt. Ansonsten ist es halt immer das Gleiche mit Arena-Kämpfen. Natürlich hast du deine Bosskämpfe, deine Raids, aber die haben halt nicht diese narrative Nuance, die ich mir halt wünschen würde.
Ich glaube, für mich ist es halt, ich bin halt totaler Gameplay-Fan. Für mich muss das Gameplay funktionieren. Und als ich klein war, hatte ich da, glaube ich, einfach weniger Ansprüche, sage ich jetzt mal. Da war das halt für mich schon alles neu. Und da hat sich aber auch ja bei Pokémon nicht so viel gemacht. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen Turn-Based Combat, so wie es halt durchzieht. Ich meine, wir sehen jetzt bei einem Clair-Obscur zum Beispiel, das funktioniert auch heute noch wunderbar. Natürlich aber sieht man da auch, es hat irgendwie sich so ein bisschen verändert. Ne? Man hat irgendwie, oder auch bei einem Sea of Stars, so für ganzen JRPGs, die haben zwar Turn-Based, aber es hat zumindest irgendwie noch so eine interaktive Komponente, wo man irgendwie so eine Reaktion hat, wo man was noch mehr machen kann als Spieler. Und da ist halt bei Pokémon sehr, sehr wenig passiert. Es ist immer halt wie gleich oder ähnlich geblieben. Pokémon haben sich auch nicht wirklich viel bewegt dabei. Es waren wirklich wie so statische Pappaufsteller, die man irgendwo hinstellt. Und dann sind da so Effekte, die sich aufeinander irgendwie schießen. Und das, hat irgendwie auch nicht so viel Möglichkeit gegeben, sich so ein bisschen auszutoben oder Dinge auszuprobieren.
Genau, da kann ich gerade super gut anhängen. Da fällt mir nämlich genau ein Stier ein, das mich komplett vom Hocker gehauen hat. Und ich habe das gar nicht erwartet. Und zwar Cassidy, das kennen vielleicht einige. Das sieht so, das gibt einen sehr starken Pokémon-Vibe. Aber es sind halt Kassetten, die sich in Monster verwandeln. Und man kann sich in Monster verwandeln. Und da ist jetzt das Spielprinzip so, dass es dort natürlich auch Elemente gibt, wie Feuer, Wasser, Blatt und so alles. Aber die kombinieren sich sehr interessant. Wenn eine Windattacke gemacht worden ist und darauf eine Feuerattacke folgt, kann es dazu führen, dass es ein Feuersturm entsteht. Beim gegnerischen Monster oder bei deinem eigenen Monster. Und dann kriegst du halt die ganze Zeit diesen Schaden ab. Und das ist halt dieses tiefere Gameplay-Mechanik, die ich mir von Pokémon eigentlich wünschen würde, dass sie da mehr aus diesen Elementen, Schwachpunkten mehr rausmachen als nur Wasser, löscht Feuer. Was passiert, wenn jetzt Wasser löscht Feuer, dann ist es nass, dann machst Elektrizität rein und haust vielleicht noch Gift rein, dann entzündet sich vielleicht etwas, so solche Sachen. Und das ist bei Cassette Beast extrem ausgeprägt. Übertrieben gesagt, habe ich gefühlt einen Chemie-Bachelor gebraucht, um Cassette Beast dann richtig zu verstehen. Aber ich habe nur ein paar Stunden reingespielt. Aber das hat mich schon sehr, sehr überzeugt. Und das hätte ich mir eigentlich auch von Pokémon gewünscht.
Und ist Cassette Beast sich noch das Spiel, was eben dann auch zusätzlich noch Wert aus Kampagne und Story legt?
Ja, die Story ist sehr interessant am Anfang, weil es gibt dort übernatürliche Wesen, die glitschen. Aber man erfährt noch nicht genau, was abgeht. Sind das Götter oder ist das überhaupt eine echte Welt, in der man sich befindet? Ich habe jetzt nicht genug reingespielt, um wirklich zu sehen, was es damit auf sich hat. Aber die Bosskämpfe haben auch eine Puzzle-Mechanik auch. Also es ist nicht einfach, hey, ich finde die Schwächen raus. Sondern man muss auch ausfinden, wie der Boss funktioniert, wenn jemand Bravely Default gespielt hat gegen die Bosse. die haben ja auch so eine leichte Puzzle-Mechanik, wo du weißt, okay, wann blocke ich, wann mache ich das und dies. Das ist bei Cassidy auch sehr stark ausgeprägt. Und wie gesagt, die Story ist auch sehr nice.
Würdet ihr denn generell sagen, dass überhaupt das Kampfsystem eine entscheidende Rolle ist für Spiele dieser Art? Weil es gibt ja auch tatsächlich sehr viele Spiele, die Pokémon-Anleihen haben, aber auf ein komplett anderes System setzen. Also ich denke, das ist sowas wie an Ni no Kuni, wo die Gefechte ja auch schon in einer Art rundenbasiert ablaufen, aber man sich frei durch so eine Arena bewegt. Bei Power World ist es ja genau das Gleiche, dass man da ja auch eher ein aktives System hat. Würdet ihr sagen, dass das rundenbasierte System an sich schon dazugehört oder seid ihr da relativ flexibel?
Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. So an sich fand ich bei Pokémon dieses Rundenbasierte eigentlich mal cool, weil es das so ausgemacht hat. Aber auf der anderen Seite, das ist nämlich auch das, was mir gerade so eingefallen ist. Pokémon ist irgendwie, so für Kinder war das immer, ist das super cool. So, ich merke das ja auch so bei uns bei Togo, wenn ich dann mit den Kids irgendwie rede, dass es für die voll cool ist, weil du nicht auf so viele Sachen gleichzeitig achten musst. Aber irgendwie, sobald du erwachsener wirst, ist es so ein bisschen lame und unterfordernd auch so, ne, wenn du immer dieses Rundenbasierte hast. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf das neue Pokémon. Da haben wir es ja so ein bisschen anders. Aber auch als ich Palworld gespielt habe, dachte ich, boah, es ist irgendwie auch cool, mal wieder so ein bisschen mehr so eine Challenge zu haben. Also ich glaube, das ist auch wirklich was Pokémon auch schon lange hätte machen sollen, so ein bisschen das Kampfsystem zu revolutionieren oder vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, dass man das irgendwie variiert, also dass man das in einigen Games halt so beibehält, aber in einigen anderen dann irgendwie so ein bisschen innovativer gestaltet.
Ja. Ich muss immer gestehen, wenn ich an diese Pokémon-Kämpfe denke, dann kann ich exakt verstehen, warum so Grafik-Adventures nicht mehr so populär sind, weil das war ja immer State of the Art früher und irgendwann halt nicht mehr, weil es halt viel aktiver und viel direkter ging und so. Und diesen Gedanken kann ich jetzt total nachvollziehen, wenn ich Pokémon sehe, weil es ist exakt dieses. So früher war das extrem aufregend und jetzt sieht man das und es ist so ein bisschen, ich sehe halt an so vielen Spielen, dass es besser geht und ich weiß, es gibt ein Spiel mit einem Kampfsystem.
Ich glaube, du weißt, da, an welches ja, ich denke, gell?
Wo du unbedingt drüber reden möchtest, oder?
World of Final Fantasy?
Genau.
Ja, oh ja, darüber reden, das freut mich voll. Ja, weil du gerade grundbasierend angesprochen hast, Yuki, habe ich sofort an World of Final Fantasy gedacht. Hat das einer von euch gespielt? So, World of Final Fantasy ist theoretisch ein riesengroßes Crossover von allen Final Fantasies, also alle Hauptcharaktere sind damit dabei, aber sie sind alles Shibis. Genau, und die Gameplay-Mechanik dort ist sehr besonders, finde ich jetzt persönlich. Dadurch, dass man die zwei Hauptcharaktere, das sind Zwillinge, die verschiedene Arten von Shibis sind. Entweder sind sie mittelgroß oder sie sind ganz klein und super süß. Das heißt aber auch, dass die Monster und die Charaktere, die dort vorkommen, in klein, in groß und in medium vorkommen. Und es hat ein Stacking-System. Also man kann die Shibis kombinieren, man kann entweder drei kleine aufeinander stacken oder ein kleines, ein medium oder ein großes und ein medium, sowas. Es gibt eine Stacking-Mechanik und dadurch verändern sich auch die Angriffe der Charaktere, je nachdem, wie man sie stackt. Also das ist dann also ich fand das super innovativ. Und jeder kann dann so spielen, wie er will. Natürlich die ganzen großen Namen, wie Ifrit, die man aus Final Fantasy kennt, die kommen nur in einer ganz bestimmten Größe. Aber sogar da kann man dann sehr schön variieren, was die Attacken angeht. Und das fand ich dann auch sehr schön. Man kann natürlich auch den Stack umwerfen, aber dann ist man halt gestunt. Und das wäre halt auch sehr, sehr interessant zu sehen, ob Pokémon... Bei Pokémon kann ich mir das Stacking-System sogar vorstellen, weil es gibt ja auch unterschiedlich große Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt etwas wäre, das die Essenz von Pokémon verkörpern würde. Aber das fand ich super interessant von World of Final Fantasy. Würde ich jeden Final Fantasy-Fan und Pokémon-Fan ans Herz legen.
Aber
gute Story.
Es ist dann aber auch so, dass quasi die Effekte der Figuren durch dieses Stacking-System sich kombinieren, oder? Also, dann geht es ja auch so in Richtung Cassette-Beast, wo man
Sachen... Michael Tenne war es auch so, ja. Das hat ein sehr tiefes Kampfsystem, was aber nicht so aussieht, weil wenn man es anschaut, sieht es halt super süß aus und es ist rundenbasierend. Aber wenn man erstmal in diesem System drin ist, kann man so schöne individuelle Kombinationen machen und das Beste raus. Also für Min-Maxer ist das der Traum.
Wenn ich sehe, wie die sich stacken, ist das wirklich so, die fallen um, wenn ich zu viele drauf mache? Oder?
Du kannst nur drei kleine haben. Oder medium und klein oder groß und klein. Und wenn die halt zu viel Schaden kassieren, dann fallen die halt um. Was voll süß ist, aber dann kriegst du halt Schaden. Dann kriegst du halt sterbenden Schaden, genau. Dann hat der Gegner auch eine Möglichkeit, dir mehr Schaden zu geben. Genau.
Okay, ja, weil gerade beim Kampfsystem, glaube ich, kann Pokémon auch noch viel mehr machen. Weil es gab ja bislang immer nur dieses... Die haben ja versucht, Sachen zu ihnen mit Innovationen zu versehen, dass sie mal irgendwie so Zweier- oder Dreierkämpfe oder so machen, aber letztendlich ist es ja exakt das Gleiche. Und deswegen wollte ich nämlich die Lulina auch noch fragen, weil ich weiß, dass du Monster Sanctuary auch gespielt hast.
Ja.
Das nimmt ja quasi auch überhaupt dieses System und macht damit aber was völlig anderes. Also weder einfach rundenbasiert noch diese Kämpfe im Kreis oder so, sondern...
Also rundenbasiert schon, aber es ist wild. Also es ist sehr wild, weil es mischt halt Genres. Es mischt halt irgendwie Genres. Es mischt diese Taschenmonster, Sammelmonster, also... Ebene mischt es halt mit Metroidvania. Das heißt, du fängst halt Monster, du bist halt so ein Monsterhüter in einer Folge oder eine Familie, die dafür zuständig ist, quasi diese Welt zu bewahren, in der ihr da lebt. Und musst halt mit deinem Begleiter, den du dir am Anfang aussuchst, andere Monster auch bezwingen und kannst dann halt von denen die Eier bekommen und die ausbrüten und dann kommst du halt andere Monster. Und die Besonderheit ist so ein bisschen, dass man mit drei Monstern gleichzeitig kämpft. So, und das heißt, du hast halt, die können miteinander interagieren, die können können sich, glaube ich, nicht gegenseitig angreifen, aber, also deine eigene Monster, aber die können sich halt gegenseitig buffen, die können sich healen, die können sie beschützen. Und dadurch kannst du unglaublich viele Teamcoms zusammenstellen, die halt alle einen unterschiedlichen Fokus haben. Die einen sind da drauf aus, dann, okay, ich möchte das Gegner-Team möglichst schnell von der Platte hauen, möchte die umbursten. Das andere ist eher darauf fokussiert, okay, ich baue ganz viele Debuffs. Ich lasse den Gegner einfach langsam ausbluten oder vergiften oder so. Das ist aber was. Ja, ja, ziemlich kreativ, aber macht halt Spaß. und jedes Monster ist irgendwie interessant und kann irgendwie eine Funktion erfüllen. Und du hast halt nicht nur dieses lineare Wachstumssystem, dass die irgendwie die Level steigen, kriegen die halt irgendwie eine Attacke dazu, sondern die haben halt jeder Talent Trees. Wenn man WoW gespielt hat, so aus WoW Classic kann man sich so vorstellen, 3 bis 5 Stück von diesen Talent Trees, wo man halt irgendwie nochmal genau gucken kann, wie möchte ich denn dieses Monster jetzt spielen? Ich kann es als Damage spielen, ich kann es als Heal spielen, ich kann es halt auch als Tank spielen. Und dann kann ich gucken, welche Effekte möchte ich von diesem Monster hier rauskitzeln. Und dann das im Kampf ist. Also das ist nur zum Kampf. Und was es noch neu macht, ist wie gesagt, dieses Metroidvania, wo für mich einfach so das Interesse auch dann an dem Fang der Monster war. Weil man denkt sich ja vielleicht, okay, ich habe jetzt hier mein Lieblingsmonster, die sehen cool aus, die sehen gutes Level. Was will ich denn eigentlich die anderen, diese komisch, die so was es ewig Geräte sind, was will ich gewinnen? Jedes Monster hat eben eine Explorationsfähigkeit, die man eben braucht, um an Orte zu kommen, wo man vorher nicht war. Das heißt, man will jedes Monster fangen, man möchte jedes Monster haben, um zu gucken, hat das vielleicht eine Fähigkeit, da war davor dieser Eisblock, den ich nicht schmelzen konnte, kann ich dagegen was machen? Oder da war diese Fackel, die ich nicht entzünden konnte. Hat das Monster vielleicht eine Fähigkeit, die ich dafür gebrauchen kann? Oder kann es mir vielleicht so ein bisschen über weitere Abgründe helfen? Und da greift dieses System für mich einfach so unglaublich gut ineinander, dass es wirklich Sinn macht. Es macht einfach komplett Sinn, jedes Monster zu sammeln, weil man halt diese Fähigkeiten haben will und braucht. Und dann gibt's noch eine insane gute Story. Also ich wollte es eigentlich nur kurz anspielen für diesen Talk.
Ich habe es nochmal jetzt voll drin.
Ich habe es auch nicht so voll böser, aber ich habe richtig Bock, dass du so.
Ich habe es fast 100%.
Ja, 100%. Weil es halt wirklich, am Anfang wird es sehr, sehr eingängig und dann wird es immer komplexer und du denkst dir, ja, diesen Rivalen aus Pokémon mache ich doch immer locker weg. Dann habe ich den ersten Kampf gegen ihn, der klatscht mich voll weg. Ich denke,
was ist hier los?
Ja, ja.
Das fällt mir auch was Interessantes ein, wenn ich das gerade sagen darf, weil du das angesprochen hast mit diesen, dass die Monster, dass die auch, dass man die individuell auch irgendwie verbessern kann und die so ihre eigenen Stärken haben. Das ist tatsächlich was ich mir nämlich auch so doll bei Pokémon wünschen würde, weil wir haben zwar Pokémon, die auch so auch mal zwei Typen haben und verschiedene Grundfähigkeiten, aber ich würde mir sowas wie so einen kleinen Skilltree bei Pokémon schon irgendwie wünschen, weil zum Beispiel bei mein Lieblings-Pokémon zum Beispiel ist Arcani und ich denke mir immer, ich habe früher dann in der Schule immer gesagt, ey, mein Arcani ist das krasseste von allen. Dazu hatte ich aber gar keine Fakten, ich mochte das einfach gern. Aber wenn man sowas hätte wie ein Skilltree, dann könnte man sagen, okay, mein Arcani macht viel mehr Feuerschaden, weil ich habe das und das ausgebaut.
Das wäre sehr nice.
Auch wenn du Pokémon von zwei Typen hast, dass du dich vielleicht individuell entscheiden kannst, okay, ich möchte eher Richtung diesen Typ
mein Pokémon weiter ausbauen und diese Fähigkeiten besser nutzen. Das ist sowas, was mir für das Spielerlebnis doch so ein bisschen fehlt.
Da fällt mir auch ein, dass es perfekt für das Competitive-Pokémon auch wäre, weil dann jeder so sein eigenes Team noch komplett customizen kann. Da fällt mir aber jetzt gerade noch spontan ein, weil ihr es beide so ein bisschen angesprochen habt mit dem Pokémon-Fang. Kennt ihr vielleicht noch Pokémon Ranger?
Ja.
Da finde ich zum Beispiel sehr schade, dass Pokémon hauptsächlich wirklich nur diese einen Pokémon-Spiele mit Arena-Kämpfen und so machen kann. Aber Pokémon Ranger war der Shit.
Sorry.
war meine Kindheit, weil, wie formuliere ich das jetzt? Man tut sie jetzt mal nicht in Bälle stecken, wenn ich mich rette, sondern man tut sie halt wirklich wie ein Gebietsschützer halt rekrutieren und einfangen und die helfen dann halt im Alltag. Und das Spielprinzip war auch komplett anders. Du warst dann kein Pokémon-Trainer, du warst ein Pokémon-Ranger. Und das hat dann auch eine ganz andere narrative Ebene dazu hinzugefügt, dass wir halt jetzt nicht mehr jetzt sind wir halt immer Pokémon-Trainer oder halt ein Kind, das zu einem Pokémon-Trainer wird. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass Pokémon mehr die Welt ausbauen könnte, statt nur sich auf das Pokémon-Trainer Perspektive zu fokussieren. Und das macht halt zum Beispiel Digimon sehr interessant. In einem Digimon-Spiel ist man natürlich ein Schüler, der Geisekai wird, also für Nicht-Anime-Fans, sie sterben oder wachen, entweder sterben sie und wachen sie in einer fremden Welt auf oder sie werden einfach in eine fremde Welt gezogen. Typisch Digimon halt. Und da sind aber die Digimons nicht Digimons am Anfang, sondern sie werden vorgestellt als Dämonen, Yokais. Das, und dann kriegen sie erst den Namen, hey, das sind ja Datensätze, wieso nennen wir sie nicht Monster aus der Digi-Welt, also Digimon und so entstehen dann die Namen. Und das ist halt immer komplett anders. Cyber Sloth, da spielt man dann den Hacker. Und in Time Stranger, das jetzt auch rauskommen wird, da ist man dann ein Geheimagent von einer Geheimorganisation, die sich mit übernatürlichen Phänomenen befasst. Und die Welt ist halt doom, wenn das nicht aufgehalten wird. Das ist typisch die RPG halt. Genau, und das würde ich würde mir das halt bei Pokémon auch wünschen, dass sie ganz unterschiedliche Narrativen aufbauen, weil das Gameplay können sie ja auch ausbessern. Aber weil sie sich halt so sehr auch, natürlich ist das für Kinder auch angenehm, wenn man immer nur ein Trainer ist. Aber wenn sie es halt ein bisschen mehr ausbauen, haben sie viel mehr Möglichkeiten, die Pokémon-Welt aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand dran ich weiß nicht mehr, welches Pokémon das war, wenn man ganz oben an einem Gebäude ankommt, kommt ja diese Geister-Lady, die einen so einen Jumpscare verpasst. Da hätte man zum Beispiel auch komplett eine Geschichte drumherum bauen können. Ja, dann ein bisschen tragisch und ein bisschen creepy. Aber das wäre ja dann auch interessant, so ein Horror-Pokémon.
Aber sind ja manche Inhaltstexte von dem Pokémon sowieso. Also,
wenn man sich
da
mal
einliest, ist ja da.
Und ja, man könnte locker ein Horror-JRPG machen. Also mit so ein bisschen Horror-Element, damit Kinder das trotzdem spielen können. Aber das würde ich mir halt auch wünschen, weil das Tolle an Pokémon ist natürlich die Monster-Designs, aber auch wie viel die Welt anbietet. Schon allein, wer sich das schon mal gedacht hat, so okay, die essen Steak. Aber es gibt ja nur Pokémon. Solche Sachen halt. Man könnte alles Mögliche aus Pokémon rausbauen.
Essen noch die Epenglümander.
Nein. Nein, vielleicht.
Aber da sprichst du was Interessantes an, weil man kann ja auch so viel über Pokémon sich ein bisschen, ich will nicht sagen aufregen, weil das sind ja per se keine grundsätzlich schlechten Spiele, sind ja immer noch gute Spiele, es ist ja immer nur dieses Potenzial, was da ist, was nicht genutzt wird. Aber und trotzdem ist Pokémon populär und das hat ja was. Und ein großer Reiz dieser ganzen Reihe ist ja auch einfach die Monster. Es ist ja Pocket Monsters. Es ist ja einfach das Kernelement dieser Spiele. Ist es für dich auch so, dass die Pokémon an sich einfach ein großer Reiz dieses ganzen Genres ausmacht?
Absolut, auf jeden Fall. Also ich gehöre auch zu denen, die es schon noch sagt, also ich gehöre zu den Pokémon-Sense, die sagt, wir müssen nicht noch mehr haben, wir brauchen nicht noch einen Schlüssel als Pokémon, nicht so. Das interessanterweise merke ich das auch, wenn ich mich mit Kindern unterhalte, die neu in das Franchise einsteigen, dass sie doch eher interessiert sind so an den früheren Pokémon aus der ersten und zweiten Gen, aus der dritten vielleicht noch, aber da hört es dann meistens dann auch schon auf. Aber für mich ist diese Faszination, ich habe ja, auch wenn ich da hinten dieses Bild sehe aus Anemo, ist das wahrscheinlich, wenn Pokémon, diese Monster, wenn die cute sind, ich raste komplett aus. Und ich finde, das ist auch so das, was für mich das Franchise ausmacht. Es gab irgendwie letztes Jahr auch im Pokémon Center in Japan, gab es so eine riesige Flagmon Collection. So, und Flagmon auch ein super cutes Pokémon und irgendwie so ein bisschen zu wissen, dass eigentlich jedes Pokémon schon so seine eigene Personality hat. Und ich meine, vieles denkt man sich da auch, weil Pokémon macht nicht so viel daraus, wie sie halt irgendwie könnten. Aber auch bei Pikachu ist ja auch so, ich glaube, Pikachu hat ja vor allem auch so eine große Fanbase, weil es auch in dem Anime so eine große Rolle spielt und da auch so eine viel Backstory und so drumherum ist. Und irgendwie dieses Tierähnliche und vor allem auch diese Cuteness und so, das ist auf jeden Fall auch das, was mich mit fasziniert bei Pokémon.
Das ist aber ganz witzig, dass du es ansprichst, das mit, weil Pikachu ja so erfolgreich ist wie in dem Anime. Wenn du mal so überlegst, wir haben so ganz knapp eine Timeline verfasst, dass eigentlich Pipi das Pikachu wäre, ne? Weil im ersten wirklichen Pocket Monster Manga war es ja hauptsächlich Pipi. Ich glaube, es heißt Clefairy. Die haben einfach die Timeline verpasst. In irgendeiner Timeline ist es Pipi und nicht Pikachu. Ich meine es mit P, aber...
Wir haben vor allem die Timeline verfasst, wo Pikachu dick geblieben ist.
Ja,
das ist der Pikachu.
Wishy Pikachu, das ist einfach... Ich finde es traurig, dass er...
Ja, ich vermisse es. Das macht Sinn. Ich habe da letztens auch nochmal die erste Folge vom Anime gesehen, wo Pikachu in dem Fahrradkorb da irgendwie ist und Ash die so wegfährt und dann fällt er um mit dem Fahrrad und Pikachu fällt wie so ein Ziegelstein aus dem Korb raus. Der war noch so fett und schabbi.
Aber ich muss sagen, also es gibt ja, also Monster Designs sind für mich auch super, super wichtig und super spannend. Wenn die halt nicht gut oder nicht reizvoll, dann ist es halt irgendwie ein Problem. Wir sehen ja, also wenn man so ein bisschen dieses Monster-Catching abstrahiert, wir sehen ja zum Beispiel auch so bei Persona oder bei Shin Megami Tensei und was nicht alles, also oder auch wenn wir noch weiter abstrahieren und sagen, okay, ich sammle nicht Monster, sondern sammle mir Kumpanen und Helden dazu, zum Beispiel bei einem Suikoden, dann ist es ja schon was einfach, wo man einfach so eine gewisse Abwechslung ins Spielerleben irgendwie bringen kann. Und wo ich sagen muss, zum Beispiel aber bei einem Persona, wo du natürlich auch sehr coole, interessante Figuren hat, die dann halt irgendwie teilweise an Mythologie oder Religion irgendwie angelehnt sind, finde ich die nicht so, da haben wir das nicht so viel Identifikationspotenzial. Die sind halt teilweise, sehen die ein bisschen bizarr aus und da ist irgendwie nicht so, ja, oh, da stehe ich jetzt voll hinter, ist voll cool, sondern da freue ich mich dann mehr über die Story oder was die halt dann können an Fähigkeiten, aber mir ist eigentlich vollkommen egal, wie die aussehen. Von daher glaube ich, dass für dieses Monster-Genre das Aussehen der Tiere schon irgendwie sehr, sehr wichtig ist.
Übrigens, weil ich finde das so faszinierend, Pokémon stammt ja aus der Idee heraus, wirklich so Natur abzubilden, diese Faszination von Insekten einsammeln weiterzutragen. Deswegen ist ja gerade in der ersten Edition auch wirklich, sieht vieles wie ein Käfer aus oder wir haben ja wirklich Taubsee einfach als Vogel und so. Und ich fand das immer total cool. Ich weiß aber, dass Mickey, du fandst die Designs bei Digimon aber immer cooler, oder?
Also... Ich hab da so einen Take, als Power-Word rausgekommen ist, hat sie immer, boah, endlich haben wir ein Pokémon mit Guns. Ey, habt ihr Digimon vergessen? Die hatten schon immer eine Minigun. Das war schon das. Genau, aber bei Digimon natürlich, Pokémon ist ein bisschen realitätsnah, würde ich jetzt sagen. Bei Digimon fand ich es halt einfach so cool, man weiß nie, was aus dem Digimon wird. Es fängt so mit einer Knospe an, natürlich wird es nur eine Blume. Und dann gegen Ende ist es dann plötzlich ein Kaktus. Also je nachdem, welchen Pfad du natürlich nimmst. Das ist ja dann wie bei Persona, wenn du ja Fusionen machst oder wenn du sie weiterentwickelst, also in dem Sinne dann die Digivolution machst, da weißt du halt nie, was rauskommt. Das fand ich dann, dieser Überraschungseffekt ist dann halt da bei Pokémon. Das erwähne ich immer sehr oft als Beispiel. Da gibt es dieses eine Pokémon, das eine Eiswaffe ist und eine Eispüppel ist. Und wenn es sich weiterentwickelt, hat das halt zwei Eiskugeln. Ist voll cool, aber... Es ist halt eine Eiswaffe.
Da haben wir auch das Problem mit der ganzen World Lore, ne? Wer ist das Pokémon?
Ja, ist ein Eis. Ist, wenn sich irgendwer wegdreht, ist vielleicht gerade ein Kind dieses eine Pokémon. Schwierig.
würde aber auf jeden Fall irgendwie reinpassen, ne? Apropos, weil wir jetzt auch schon ein paar Szenen von anderen Pokémon-Likes gesehen haben und so, würde mich das noch total interessieren von euch, wie hierzu der ganze Technik-Diskussion steht, weil Pokémon ist ja immer anfangs ein Handheld-Spiel gewesen, ein Gameboy-Spiel gewesen und dieser ganze Pixel-Look und so, das hat ja fantastisch funktioniert dafür, jahrelang und Jetzt ist es aber nun mal so, dass Pokémon mit, ich glaube, XY was, ne, auf die Switch gekommen ist.
Mit Schwert und
Schild war es. Ne, XY war noch 3DS, genau, das war's. Und das Ding ist so ein bisschen, Pokémon hatte ja schon 3D-Auftritte mit Pokémon Stadium oder Colosseum und WXD, die ja damals auch wirklich so zeitgemäß waren, wo man gedacht hat, so, oh cool, so kann das in 3D aussehen. Macht euch das auch ein bisschen schwieriger, die modernen Pokémon-Sachen zu spielen? Oder guckt man sich auch deswegen gerne mal in andere Richtungen um, weil jetzt halt sowas wie Animo kommt, das halt nun mal, muss man fairerweise sagen, technisch einfach auf einem ganz anderen Stand ist?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich schon gefreut, dass so dahingehend so ein bisschen eine Innovation kam, auch als es auf die Switch kam. Ich konnte das groß auf dem Fernseher halt irgendwie sehen und mich so frei in der Spielwelt bewegen. Aber, und das ist ja leider was ich sagen muss und was ja viele hier dann auch wissen, Pokémon hat das gemacht, aber halt nicht so gut. Also andere haben es dann halt zu der Zeit dann halt besser gemacht. Also ich denke zum Beispiel, Kamezin und Purpose, ein gutes Beispiel, ist an sich, hat super viel Potenzial, das Game, aber hat jetzt erst mit dem Release der Switch 2 so ein Grafik-Update bekommen, dass es jetzt gut aussieht, aber es sehen immer noch andere Games deutlich, deutlich besser aus. Ich habe das bei Animo, als ich das hier auf der Messe getestet habe, gedacht, krass, so könnte Pokémon aussehen. Also das ist so ein bisschen, da bin ich so zwiegespalten. Einerseits freue ich mich darüber und finde es cool, so in die Pokémon-Welt einzutauchen. Andererseits könnte das technisch einfach deutlich besser sein.
Da kommt man halt wieder auf den Punkt zurück, was ich ja vorhin angesprochen habe, mit ausgerechnet Pokémon sollte nicht so lang brauchen, um theoretisch die Pokémon-Likes oder auch Digimon, weil ich finde, das ist nicht wirklich als Super-Pokémon-Like, weil die sind ja gleichzeitig fast rausgekommen, aber dass Pokémon halt so lange gebraucht hat, um da nachzuholen bei solchen Dingen. Und dabei sind sie ja eigentlich die Vorreiter.
Ja, aber ich dachte, das ist halt eine sehr konservative Firmenpolitik einfach so. Sie haben halt irgendwie sehen, ja, hey, das funktioniert. Das findet irgendwie Anklang. Wir bloß nichts verändern, damit das weiter so laufen kann. Das ist halt leider in Japan halt irgendwie so ein bisschen Firmenphilosophie, dass sie da sehr vorsichtig sind mit Veränderungen und dann sehen wir halt, dass aus anderen Ländern oder sage ich jetzt mal andere Entwicklerstudios dann sagen, ja gut, wenn die den Schritt nicht geht, dann gehen wir ihn halt und dann bringen wir halt ein Palworld raus oder jetzt eine Animo und machen halt das, was ihr euch nicht traut und haben dann auch Erfolg. Die Sache ist, ich glaube aber, also Pokémon ist halt als Marke einfach so unglaublich stark. Ich glaube, wenn die sich was von den Spielen abgucken könnten, dann können sie die Leute auch wieder zurückholen, weil Animo sieht total super aus und ich hatte aber auch mega Bock, das anzuspielen. Aber es sind halt nicht die Pokémon. Und wenn Pokémon sagen würde, okay, wir machen jetzt das und du zahlst uns alles, was davon gut ist, als Spielmechanik nehmen wir zurück, dann würde ich auch wieder Pokémon spielen. So ist es nicht. Oder würde ich vielleicht sogar eher Pokémon spielen als zum Beispiel Animo. Aber die sind da sehr zögerlich mit ihren Entwicklungen und dann, geht man halt einfach irgendwie mit der Zeit lieber und spielt halt das, was besser aussieht, sich besser anspielt, innovativer ist.
Ich glaube, das ist halt auch irgendwie das schmale Grat zwischen Innovation und Nostalgie irgendwie, weil die bekommen natürlich auch viele Fans mit Nostalgie und ich denke auch zum Beispiel als Beispiel daran, es gibt ja so viele Remakes und als es dieses Remake von Diamant gab und das war dann strahlender Diamant, da wurde ja eigentlich nur dieser Chibi-Look da hinzugefügt. Und aber von der Art und Weise, wie man gespielt hat, war es genau wie auf dem DS. Und da finde ich zum Beispiel, das hat auf der Konsole, auf der Switch, das hat mich gar nicht gereizt. So, weil da haben wir dann nicht irgendwie Diamant in 3D bekommen, sondern wir hatten genau den gleichen Look. Und da habe ich halt gedacht, also hätte ich jetzt nicht gebraucht, dann gib mir ein vernünftiges Remix. So.
Jetzt, wo du das gerade ansprichst, da fällt mir auch ein, dass ich habe ja vorhin angesprochen, dass Pokémon ein bisschen inkonsistent mit ihren Sachen ist. Ich weiß nicht mehr welche. Ich glaube, es war Smaragd, wo man ja die Beeren sammeln konnte, dann die Beeren zusammenmixen konnte für seine Pokémon. Ja. Das haben sie dann nur dort gemacht und dann haben sie ja wieder was anderes ausprobiert. Und da hätte ich halt mehr die Konsistenz, was andere Aktivitäten angeht, außerhalb nur dem Arena-Kämpfen und den Kämpfen. Man hatte ja auch einen Beauty-Wettbewerb mit seinen Pokémon, wo man ja Schleifen gewinnen kann. Das hätte ich sehr gern zurück. Und das ist eher so ein persönlicher Wunsch. Ja, aber auch wählen und Futter herstellen für die Pokémon ist auch super cute. Da hat man auch mehr emotional attachment zu dem Pokémon. Also solche Sachen hätte ich gern wirklich behalten.
Gibt es eigentlich noch Casinos in Pokémon?
Die wollte ich nicht mehr, aber die gab es in Rot und Blau. Ich habe da letztes auch nochmal intensiv so nachgedacht. Dezent problematisch war irgendwie, dass es darum ging, möglichst viel einzusetzen, um viel rauszuholen.
Ich finde das halt schon witzig, jetzt wo wir vorne rücken. Ja, Pokémon ist ja eigentlich für Kinder gedacht. Oh, wir bauen ein Casino ein. Okay.
Aber lustigerweise, diese ganzen Bärengeschichten, so, ich weiß auch, ich glaube, es gilt auch für diesen Schönheitswettbewerb, ist im Remake dann nicht mehr drin gewesen.
Nee?
Nee. Also du diese Tischbilder noch rum, du kannst sie nicht mehr benutzen. Und was ihr gerade erzählt habt, das ist tatsächlich auch ein sehr spannender Punkt, ist nämlich, inwieweit kann man gerade bei Pokémon noch viel anders machen. Also so grundsätzlich, wenn wir uns jetzt Animo angucken oder wie es auch schon bei Parworld war, es sind ja grundsätzlich auch andere Spiele, die sich einfach nur dieser Faszination, dieser Sammelhatz bedienen. Und die Frage ist, fänden das überhaupt alle geil, wenn jetzt plötzlich irgendwie so PvP-Elemente einfach in einem Pokémon drin wären? Weil das sind ja auch gerade, Parworld jetzt nicht so krass, aber Animo schon eher, sehr auf online ausgerichtete Spiele. Also es gibt zwar schon immer diese PvP-Komponente mit Linkkabel und so immer da, aber es war schon eher immer ausgelagert.
Also ich finde halt zum Beispiel, wenn man sich so, also wenn man sich vorstellt, okay, Pokémon würden jetzt alle irgendwie Waffen in die Hand gedrückt bekommen. Schwierig, gebe ich zu. Aber was man dann zum Beispiel machen kann, also ich weiß nicht, ich glaube bei Animo, ich habe es selber noch nicht angespielt, aber dass man halt zum Beispiel in die Rolle des Monsters stückt, dass man nicht statisch steht, sondern dass man sich vielleicht irgendwie bewegen kann, dass man quasi das Skillset des Monsters dann selber zur Verfügung hat, nicht nur da steht und hier macht das jetzt, sondern dass man selber quasi die Perspektive wechselt und in die Monsterperspektive reingeht. Diese super simple, einfache Veränderung, die eigentlich nichts auch an Pokémon als Konzept verändern würde, würde so viel mehr Interaktivität in das Gameplay reinbringen. Und das wäre halt zum Beispiel so ein Schritt, den man gehen könnte. Ich glaube, da wird sich viele Möglichkeiten, wie man das Gameplay verbessern könnte, ohne dass man zu sehr vom Konzept Pokémon abweicht tatsächlich.
Das, was du gerade erwähnt hast, da musste ich sofort an natürlich an Digimon denken. Also an die vierte Staffel von Digimon. Aber auch an Cassette Beast, weil der Hauptcharakter verwandelt sich ja dann in das Cassette Beast mit den unterschiedlichen Fertigkeiten. Und wie gesagt, da kommt das mal wieder zurück, wieso machen es andere Pokémon-Likes bevor Pokémon es macht. Und das Prinzip ist eigentlich Mystery Dungeon.
Ja, wofür?
Wow. Meint ihr denn, weil ich habe immer so diesen kleinen Gedanken im Hinterkopf, dass vielleicht Pokémon gerade jetzt auch ein bisschen den Vorteil hat, dass es halt lange Zeit sich nicht verändert hat, dass es sich noch verbessern kann. Weil was sie de facto ja machen, ist vor allem auch immer wieder viele neue Pokémon zu machen. Ich frage mich halt schon, ist es überhaupt ein Spielprinzip, wenn man das so klassisch belässt, dass man was langfristig sich überhaupt immer weiter iterieren kann, dass es interessant bleibt? Oder ist man auch wirklich irgendwann an einem Punkt angekommen, wo sich jetzt halt ja auch wirklich die ganzen Pokémon-Like-Spiele differenzieren in ich biete mehr Story, ich bin ein Survival-Spiel und habe Pokémon noch dabei. Ist es überhaupt möglich, Pokémon langfristig attraktiv zu halten?
Ich frage mich das natürlich auch sehr oft, ob das so Fluch und Segen ist, weil ich sage auch immer zu Leuten bei Pokémon, du weißt, was du bekommst. So, und das hat sich ja auch irgendwie seit der ersten Generation, hat sich ja vieles von dem Prinzip dann ja auch nie so richtig verändert. Und ich persönlich wüsste auch nicht, wie ich es finden würde, wenn jetzt Pokémon selbst was machen würde, was so wäre wie Palworld oder so. Vielleicht würde ich dann auch haten und denken, das haben die sich jetzt von denen abgeguckt, sind nicht selbst irgendwie auf so eine Idee gekommen. Also ich bin da tatsächlich unsicher, ob das so von Pokémon überhaupt so verlangt wird, sich so krass zu verändern oder so. Und ob das überhaupt was bringt, weil ich glaube, dass dann viele auch sagen werden, ey, wir haben das doch schon lange mit Palworld, jetzt mit Animo und so. Jetzt braucht Pokémon da nicht auch noch nachziehen, ja.
Aber dann könnte man jetzt auch sagen, dass Pokémon die Möglichkeit hat, andere Genres abzudecken.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja Turn-Based jetzt. Wie wäre es mit... Oh Gott, was fällt mir
Wir haben doch sogar dieses eine Pokémon-Tekken-Spiel.
Ja, Pocken. Genau, dann haben wir Pokémon Go mit einfach in real life Pokémon fangen. Dann haben wir Mystery Dungeon als Dungeon Crawler, aber da gibt es bestimmt noch viele andere Genres, die sie hätten abdecken können. Und da können sie ja dann auf Geschichten und so anders auslagern, wenn sie es nicht bei ihrem Mainline-Pokémon machen wollen.
Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt, dass man einfach, dass sie ein bisschen explorativer rangehen. Und, also ich meine, es gab ja irgendwie auch Pokémon Ranger, es gab Pokémon Snap.
Es wirkt aber, also die haben, glaube ich, die breite Spielerbasis nicht so abgeholt, weil es halt dann doch irgendwie sehr anders war, weil es irgendwie auch vielleicht ein bisschen halbherzig teilweise war. Ja. Aber wenn man zum Beispiel gucken würde, okay, ja, Survival-Pokémon, es geht jetzt irgendwie um einen Ranger oder so, der auch irgendwie Pokémon fangen will und dann merkt er irgendwie, oh, da gibt es irgendwelche Team, was irgendwie Umweltsünder sind oder so. Man muss da halt nebenbei auch noch irgendwelche Sachen craften und herstellen und die Pokémon-Helfline dabei hat beim Bauen zum Beispiel oder man muss dann trotzdem irgendwie die Kämpfe machen. Safe wird das, also ich bin mir sehr sicher, dass das funktionieren würde, weil es halt immer noch diese Core-Mechanik, die ist nicht schlecht. Also man muss es halt nur ausbauen. Das ist halt das Problem. Also, oder auf einen Deep-Lore-Pokémon, dass man, was weiß ich, ein Pokémon die Leute, die graben. Archäologe ist, und dann geht man halt wirklich so tief in die Lore von Viechern rein und geht halt in so verlassene Höhlen. Es gibt so viel. Wenn wir uns das übernehmen können, dann können sie sich das auch überlegen können, oder? Also,
da fällt mir gerade super was ein. Ich habe auch gerade im Chat gesehen, habe ich voll vergessen. Pokémon
Coliseo.
Das war so sehr schön gemacht. Da hatten wir wirklich eine solide JRPG-Story. Wir haben natürlich immer noch das Core-Element von Pokémon, wo wir Arena kämpfen müssen, aber das war dann so eher so eine Nebensache. Es geht sich ja dann eher darum, sich gegen eine korrupte Regierung, wenn ich mich recht erinnere, ist schon sehr lange her, auflehnt. Und die korrupte Elite, es war halt immer noch im Core war es Pokémon, aber es war halt viel interessanter gestaltet. Auch wie man Pokémon fängt, wir waren jetzt nicht in der Wildnis, sondern es ist vielleicht moralisch ein bisschen gray, aber man klaut sie ja von den Bösen und befreit sie ja dann. Das war ein sehr schönes Beispiel von so, wie ich mir Pokémon wünschen würde. Aber danach folgte ja nichts mehr nach Pokémon XD oder DX.
Ich glaube, dass Pokémon sich gut darauf fokussieren könnte, auf die Sachen, die sie schon haben und die so ein bisschen ausbauen. Mhm. Im Endeffekt haben wir in Pokémon Legenden ZA ja ein bisschen was Ähnliches. Da haben wir Illumina City, eine Stadt, die wir aus der Kalos-Region schon kennen, die jetzt irgendwie so ein bisschen, die als Schauplatz dient, auch für neue Features, die vorgestellt werden, wie zum Beispiel dieser ZA-Royal-Modus, diese Kampfzonen und so. Wir haben die Starter-Pokémon, die wir schon kennen. Also vielleicht ist das was Pokémon noch nutzen kann. Was haben wir für gute Sachen, die wir noch ein bisschen besser ausbauen können? Welche Lore können wir noch ausbauen, statt irgendwie noch 500 Pokémon irgendwie neue dazu zu nehmen? So.
Ja, tatsächlich ist das auch der Punkt, wo ich dachte, hey, warte mal, Pokémon ist im Grunde ein JRPG. Und JRPGs gibt es schon sehr lange. Warum gab es eigentlich nie so richtiges Quest-System? Und dann habe ich geguckt, mit Legenden fügt es ein. Wie steht ihr denn dazu? Habt ihr euch sowas überhaupt gewünscht? Mehr Quests oder so? Oder seid ihr eher dieses Richtung Kamesi Purpur, dass man mehr Freiheiten hat? Nur diese Freiheiten sollen dann halt eben auch ein bisschen herausfordernder sein.
Ich bin, glaube ich, mehr Team Freiheiten, wenn halt die Quests bedeuten, okay, das sind irgendwelche Fetch-Quests. Weißt du, ja, okay, du siehst jetzt hier 10-mal Evoli oder hol dir wie, was weiß ich, das Fell von den... Okay, wahrscheinlich wäre das nicht die Quest halt.
Aber wieso muss ich immer in die Richtung
gehen? Ich weiß auch nicht. Aber ne, wenn es halt so sehr, wenn es halt wirklich mit den Quests, wenn die mit Liebe gemacht sind, wenn da irgendwie Storys dahinter stehen, wenn wir so ein bisschen was mehr über die Welt erfahren, fein. Wunderbar. Würde mich interessieren. Aber nicht, wenn es einfach nur belanglose Sachen sind, die man irgendwie erledigen soll.
Genau, das beste Beispiel, was ich jetzt dran denke, gute Nebenquests, ist Dragon Quest 11. Da war die Hauptstory halt das typische, wir besiegen Gott oder irgendwas großes, typisches RPG. Aber die Nebengeschichten haben die ganzen Quests haben schöne Nebengeschichten erzählt. Da war eine Nebengeschichte über eine traurige Meerjungfrau, also aus dem Märchen und so alles. Und das könnte Pokémon jetzt, wissen wir ja noch nicht, ich habe Pokémon jetzt nicht anspielen können, könnte jetzt mit dem Nebenquest-System jetzt auch Geschichten erzählen, wenn sie halt wirklich das machen. Also das wissen wir ja noch nicht.
Dann hätte ich tatsächlich wir kommen langsam nämlich schon zum Ende, würde ich von euch gerne mal wissen, weil das Thema ja Pokémon und Pokémon-Likes ist, wie sähe denn für euch das ideale Pokémon aus?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich tatsächlich, ich habe Anemo ja hier anzocken können und ich habe direkt gesagt, ich wünsche mir so doll noch, also ich bin schon Fan von diesen Remakes, Pokémon macht so, weil mich bekommt Pokémon mit diesem Thema Nostalgie. Und ich habe gesagt, ich würde mir tatsächlich ein Remake von Schwarz und Weiß wünschen, weil ich die Edition sehr gerne mochte. Und das gerne mit den Features, die Anivo uns halt gegeben hat. Weil da, das ist das, was du angesprochen hast, mit diesem, dass man merchen kann mit seinem Pokémon und so. Das sind so, das ist so basically so das, was ich auch gerne in einem Pokémon drin hätte. Und wie gesagt, Remix an sich ja, gerne mit den neuen, mit den grafischen Verbesserungen, die so Titel wie Anime und Pyworld und so mitbringen.
Wie sieht's bei euch aus?
Also, ich darf für mich sehen, ein perfektes Pokémon so aus. Open World, viel Customization, was angeht, vielleicht auch Facebuilding, muss nicht unbedingt sein, aber Customization zumindest, was Teams angeht, was die Pokémon angeht, für alle Scaling, Skilltrees, sowas in die Richtung. Ja, Combat oder Gameplay tiefer auf jeden Fall dadurch so ein bisschen reinbringen. Man kann es gerne auch mit irgendwie verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen, dass man sagt, okay, für Kinder macht es ein bisschen leichter, aber man hat halt irgendwie auch schwierige Möglichkeiten, dass man halt wirklich so ein bisschen auch gereizt wird, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur vielleicht einfach dieselbe Attacke immer zu spammen. Ja, und dann halt Lore. Also das ist ja Open World, Lore, Customization.
Also alles, was ich in einem idealen Pokémon finden würde, finde ich in Digimon. Weil ich lege das nicht so
hoch. Ich habe einfach die falsche Frage gefragt.
ich lege nicht so viel Wert auf Open World. Ehrlich gesagt, werde ich immer erschlagen, wenn es Open World ist, weil ich dann Reizüberflutung kriege. So, oh shit, wo gehe ich hin, so viele Möglichkeiten. Darum hätte ich lieber gerne eine sehr schöne, polierte Geschichte. Und mal, wie gesagt, alles, was Digimon hat. Man kann dort ja auch die Monster miteinander merchen, andere Pfade freischalten. Und vom Anime her hatten wir ja schon ein Digimon, wo literally die Menschen zu Digimon geworden sind. Das war ja Season 4 mit Frontier. Und das als Spiel wäre halt schon geil. Ja, als Pokémon, genau.
Ja, und wie wir gesehen haben, ist tatsächlich die Faszination an Pokémon total unterschiedlich, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Für einen ist Story, für andere sind es die Systeme. Und deswegen ist es ja auch eigentlich so schön, dass es mittlerweile so vieles gibt neben Pokémon. So klar, das Original hat immer seinen Reiz, aber das Schöne ist ja, dass mittlerweile es genug andere Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen Einblick gewähren, was daran so spannend ist. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt.